Jetzt kommt eine kurze Werbung.
Mit Innovation zum Erfolg. Die Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft an deiner Seite.
Von topaktuellen Agrarbedarfsartikeln bis hin zu den neuesten Landmaschinen und besten Versicherungen haben wir alles Notwendige, um deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu halten.
Deine Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol.
Ende der Werbung.
Hallo und herzlich willkommen bei Zurglust, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wieder sind 2 Wochen vergangen und wieder haben wir eine Folge für euch. Ich begrüße heute ganz besonders all jene, die zu unseren treuen Hörerinnen und Hörern gehören. Es freut uns, dass ihr so viele seid und immer mehr werdet. Ich danke euch, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wo immer das möglich ist, und wenn ihr uns weiterempfehlt, damit unser Podcast noch bekannter wird. Wenn ihr Rückmeldungen und Anregungen zu unserem Podcast habt oder wenn ihr Werbung schalten möchtet bei uns, dann meldet euch gerne bei uns. Am besten geht das per E-Mail an redaktion@sbb.it oder über unsere Social-Media-Kanäle. Genug der einleitenden Worte. Wir haben eine sehr ausführliche Folge für euch vorbereitet zu einem sehr aktuellen Thema. Mein Name ist Bernhard Christanal und ich freue mich, genauso wie ihr hoffentlich auch, auf unseren heutigen Gast. Grüß dich alle miteinander. Wir haben wieder mal eine neue Podcast-Folge für euch vorbereitet. Der Gast heute bei meiner Folge ist ein Fachmann auf deinem Gebiet, über das wir uns da heute unterhalten werden. Es ist ein brisantes Thema, das ist, geht in die ganzen Medien in Südtirol seit Monaten fast, kann man sagen, auf und ab und wird sehr kontrovers diskutiert. Und ich finde, dass es gut ist, wenn wir das Thema mal fachlich aufarbeiten von jemandem, der etwas davon versteht. Mein Gast ist der Christian Plitzner. Christian Plitzner ist der Geschäftsführer von Brotungsring Berglandwirtschaft Bring. Christian, grüß dich.
Grüß dich, Bernhard, und einen schönen Gruß an alle, die was uns zuhören.
Christian, klassische Frage, ganz am Anfang von unserer jeden Podcast-Folge. Wer bist du, woher kommst du, welche Ausbildung hast du absolviert, dass du jetzt da huckst, wo du huckst?
Ja, eben, ich bin der Christian Plitzner, ich komme aus Doblach, bin aufgewachsen auf einem Bergbauernhof, der sich auf 1600 Meter befindet. Bin nach meiner Matura nach Wien aus, ich habe Landwirtschaft studiert, habe dann fertig gemacht und noch 5 Jahre auf der Universität gearbeitet als Forscher, was eine sehr interessante und schöne Zeit war.
Wie bist du zum Bring gekommen?
Ja, es ist so, dass wo ich draußen gearbeitet habe in Wien bei der Forschung, mir allem ein bisschen gefällt hat, der Kontakt zu den Bäuerinnen und Bauern. Ich bin allem anderen gewesen, was eigentlich für die Semmelpass gewählt hat. Und in der Forschung bist du einfach weit weg davon, muss man sagen. Und deswegen war mein Ziel, wieder nach Südtirol hinterzukommen, und dann bin ich über die Vereinigung der Südtiroler Tierzuchtverbände, hat es eine Ausschreibung gegeben, da habe ich mich beworben und den Job gekriegt und habe das auch gerne durch zu ihm gearbeitet, und dann hat sich die Möglichkeit geboten, wo der Bring gegründet worden ist, doch tätig zu sein, und so bin ich dann zum Bring gekommen.
Was genau macht der Bring? Ich meine, die meisten werden es wissen, hoffentlich, den zu lösen, aber fass es mal kurz zusammen.
Ja, der Beratungsring Berglandwirtschaft Bring ist, glaube ich, ganz, ganz was Wichtiges, was die damalige Politik unter Berger und Thunwalder entschieden hat, aufzubauen in Südtirol für unsere Viehwirtschaftsbetriebe. Wir sind praktisch vor allem eine technische Beratungsorganisation in den klassischen, sage ich mal, Gebieten wie Pflanzenbau, Herdenmanagement, Tiergesundheit und so weiter. Wir decken eine breite Palette an. Also auch Gemüse und Bau und Bärenobst und Bau betreuen wir noch, und das geht hin von der Kuh über die Ziege, übers Schaf und so weiter. Also wir versuchen, die Bäuerinnen und Bauern draußen einfach in der produktionstechnischen, sage ich mal, Anbauweise, in der produktionstechnischen Viehwirtschaft zu unterstützen. Und unser Ziel ist es vor allem, Ergebnisse aus der Forschung umzusetzen in die Praxis. Und das, glaube ich, eben ein ganz wichtiger Teil, den was wir leisten. Natürlich haben wir auch noch viel zu machen. Wir sind eine junge Organisation, 2013 gegründet. Wir haben aber ein motiviertes Team. Und es war schön, wenn wir auch im betriebswirtschaftlichen Bereich mehr Fuß fassen könnten. Es ist noch relativ wenig Nachfrage. Aber ich glaube, es ist ein zentraler Punkt. Und dadurch müssen wir schauen, früher oder später top zu sein und die Leute zu begleiten, dass einfach auch die Zahlen ein wichtiger Teil der Betriebe werden.
Wir beobachten eigentlich ja eine Tätigkeit und wir arbeiten ja ganz intensiv zusammen, deswegen sind wir alle froh, dass es eigentlich gibt. Christian, wir unterhalten jetzt heute über das Thema Natura 2000 Gebiete und die Frage, wie man in den Gebieten Landwirtschaft betreiben kann und oder darf oder soll. fangen wir mal von ganz von vorne an, jetzt nicht gerade bei Adam und Eva, aber Paul mal danach. Wie ist denn dazu gekommen, dass die Natura 2000 Gebiete entstanden sind? Und hat das Sam auch schon für so Diskussionen gesorgt, wenn wir sie jetzt einmal haben?
Ja, das ist ein Thema, Natura 2000, was ihn Print begleitet seit seiner Geburt sozusagen und immer noch sehr intensiv begleitet. Und deswegen habe ich mir auch mal ein bisschen zur Aufgabe gemacht, einmal zurückzublicken. Und Sam ist oft das Beste, wenn man mit Lokalpolitikern spricht. Nicht? Und wenn man da so spricht, dann hat es geheißen, ja, in die 80er, 90er Jahre seien die Naturparke ausgewiesen in Südtirol. Und das wurde ja sehr euphorisch gemacht und wirklich von allen breit mitgetragen. Vor allem ist immer betont worden, dass die Wirtschaftsweise dieselbe sein kann, dass es für den Grundbesitzer, für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft keine Änderungen gibt. Und ich glaube, für viele Gebiete ist es auch eine Bereicherung gewesen, eine Aufwertung, vor allem auch touristische Natur. Und deswegen, der Grundgedanke ist gut, nach wie vor, aber natürlich ein paar so Sachen zwicken halt. Gell? Mhm. Es ist dann weitergegangen, 1995 ist dann entschieden worden, dass auch, die haben dann damals nicht Natura 2000 geheißen, das hat Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung um die geheißen, dass die dann angegangen worden sein und praktisch auch ausgewiesen worden sein in der Folge. Das sind noch die Natura 2000 Gebiete gewesen. Heute haben wir in Südtirol um die 44 Gebiete, was ausgewiesen worden sein. Das ist um die 20% von der Landesfläche, also es ist ganz ein schöner Brocken. Und wie gesagt, auch dort ist immer wieder betont worden und auch den Lokalpolitikern vor Ort versprochen worden, dass es zu keinen schwerwiegenden Eingriffen kommen wird, nicht in allen Bereichen. Nicht. Das hat uns dann aber eines anderen belehrt, muss ich sagen. Es sind dann Managementpläne ausgearbeitet worden. Also 2007 sind die ersten beschlossen worden, wo dann eben drinnen gestanden ist, welche Maßnahmen zu setzen sein, um den Erhaltungszustand, sagen wir mal, zu halten, aber auch zu verbessern und zu schützen. Und dort sind da schon die ersten Ansätze gewesen, was sich jetzt ändert. Und es ist dann im Jahr 2010 das neue Naturschutzgesetz erlassen worden. Und dann ist noch das erste Mal eigentlich ein Satz reingekommen, der das Ganze jetzt im Rollen gebracht hat, was man bis heute ein bisschen verfolgt. Und zwar steht es drinnen, dass in Natura 2000 Gebieten die Ausbringung von Mineraldüngern und Flüssigdüngern aus der Viehwirtschaft verboten ist. Außer es seien entsprechende Managementpläne vorhanden, da darf man das durchmachen. Und da hat man schon ziemlich bald danach, 2011, begonnen sich damit auseinanderzusetzen und sich zu befassen. Hat dann auch Experten eingeholt, wie die Freie Universität Bozen, dazu mal der Karl Buchgrauer, ist vielleicht in vielen Südtiroler Grünlandwirten bekannt. Dann auch das Amt für Landschaftsökologie war dabei, dann war das Umweltbüro Klagenfurt maßgeblich dabei und da hat man dann intensiv Betriebe herausgenommen, hat denen Nährstoffsaldo umgeschaut, alles bilanziert und ja, hat erstens einmal festgestellt, dass die Betriebe nicht sehr stark, sagen wir mal, intensiv wirtschaften, haben eigentlich fast alle ein negatives Nährstoffsaldo gehabt. Das heißt, sie bringen eigentlich weniger auf, als wie was sie entziehen. Und die Folge daraus war dann ein Beschluss 2014, wo sie dann eben festgelegt haben, wie die Management-Leitlinien seien. Und Sammy ist halt relativ bald klar geworden, dass das wenig praxistauglich ist, eigentlich nicht umsetzbar. Man hat nicht die gleichen Höhenstufen wie im Gewässerschutz gehabt, um ein Beispiel zu nennen. Und zudem hat man die Anzahl der Bäuerinnen und Bauern, was da betroffen sind, ziemlich unterschätzt, um jetzt zu sagen, maßgeblich unterschätzt, was da dann rauskommt. Das ist jetzt einmal das einmal im Jahr 2014 gewesen und dann kommt der Bring ins Spiel. 2013 sind wir ja gegründet worden und 2014 hat es dann eine neue Arbeitsgruppe, nicht? Also man macht all meine Arbeitsgruppe, wenn man immer weiter weiß.
Ja, ist ein alter Spruch.
Ja, ja. Ob man da wirklich wieder, wir sind ja noch relativ unverbraucht gewesen als Bring, hat man versucht, da neu zu starten. Und da ist nach langen Ringen 2016 ein Kompromiss geschaffen worden, da, wo wirklich alle damit leben gekönnt haben, auch die Ämter. Und der ist dann 2016 in einem Beschluss von der Landesregierung umgesetzt worden. Und dann ist es daran gegangen, was im Beschluss drinnen war, dass man entsprechende Arbeitsgruppen einsetzen sollte, die Düngepläne, die das Monitoring ausarbeiten und so fort. Das ist dann auch geschehen. Das ist bis 2019, 2020 gegangen. Dann hat es einen Wechsel gegeben, einen Personalwechsel auch in den Ämtern. Und dann ist das Ganze wieder in Stocken gekommen. Und man muss sagen, dann ist eigentlich wieder vom Neuen aufgerollt worden. Also die Arbeitsgruppen haben de facto nie die Arbeit beendet. In dieser Zeit sind schon draußen Kartierungen gemacht worden. Also bei ungefähr 140 Betrieben sind die Flächen aufgenommen worden, eingeteilt in die verschiedenen Wiesenklassen. Und das war eine sehr gute Arbeit. Die Biologen, die das gemacht haben, haben das gut gemacht. Lei hat ein bisschen der praktische Ansatz wieder gefehlt, weil natürlich ein Bauer sagen, die 5 Meter muss ich so bewirtschaften, die nächsten 5 Meter anders und die dritten wieder anders. Mhm. Dann ist es natürlich schwierig für die Betriebe. Und durch das ist es dann wieder alles zum Erliegen gekommen. Und jetzt im Herbst 2024 hat noch die Landesregierung einen neuen Beschluss gefasst. Sie hat jetzt nicht direkt mit dieser ganzen Geschichte zu tun, aber sie haben sie ein Verfahren eingeleitet zur Genehmigung der Erhaltungsziele und die Überarbeitung von Erhaltungsmaßnahmen. Im weitestgehenden Sinn geht es da auch wieder ums selbe nach. Da ist man relativ vor vollendeten Tatsachen gestellt worden, nicht? Und dann hat man sich das so durchgelesen. Es ist ein Monsterbeschluss, meine mit 700-800 Seiten. Und das ist, dann haben die Gemeinden und auch die Bürger die Möglichkeit gehabt, Einwände zu bringen. Meines Wissens viele betroffenen Gemeinden auch Stellung genommen, haben ein negatives Gutachten abgegeben. Und Ende März ist dann eben diese Sitzung gewesen mit dem Bürgermeister, wo sie eingeladen worden sind, praktisch nochmal angehört von der zuständigen Kommission. Und jetzt hängt alles davon ab, was dann die Landesregierung beschließt. Vielleicht, um das zusammenzufassen, es ist jetzt ein Langgang, was ich erzogen kann in diese ganzen Jahre, was wirklich ich als Kritikpunkt anbringen möchte, dass eigentlich der Grundeigentümer selbst nie involviert worden ist. Also es weiß halt sicher kein einziger Bauer oder Bäuerin, der über das Flächen in Natura 2000 haben, wie deren Wiesen eingestuft sein. Da hat keiner eine Ahnung davon und selbst kann es einfach nicht sein. Nicht? Das Erste wäre es wohl gewesen, wenn man diese Erhebung macht, die Kartierung, danach mit den Bäuerinnen und Bauern zusammensitzen und sagen, so ist die Situation und so und so. Und ich bin mir sicher, man hätte Lösungen gefunden, weil es ist ja das Ziel eines jeden Bewirtschafters, eine gute Bewirtschaftung zu machen, nicht? Und da Lösungen zu finden. Man muss nur einer dazu sagen, es gibt 2-3 Gemeinden, wo es schon ziemlich eine Ausnahme ist, wo eben die hofeigenen nahen Flächen, die was praktisch nach ein paar die Höfe sein, auch in Natura 2000 sein. Und so sind halt die Flächen normalerweise, die was mittelintensiv bis intensiv bewirtschaftet werden, die was jeder Hofer braucht, nicht, damit er überleben kann. Zusammen würde ich sagen, ist nur mal gesonderte Rolle, was man zugestehen muss. Aber in den höheren Lagen, also wie in die Armentara-Wiesen und so weiter, findet ja heute schon weitgehend eine extensive Bewirtschaftung statt. Also wie gesagt, das Ganze hat dazu geführt und so spüre draußen wirklich diese Intransparenz, was eben gelebt wurde die letzten Jahrzehnte, dass es zu großer Unsicherheit draußen gekommen ist und dazu Unzufriedenheit. Und da ja ein Lokalpolitiker bin, muss ich sagen, haben auch wir das im Gemeinderat behandelt. Und was für mich dermaßen überraschend war, dass da ein einstimmiger Beschluss dagegen gefasst worden ist und dass von allen, egal ob Arbeitnehmer oder Wirtschaftler, das sehr, sehr kritisch gesehen worden ist und eigentlich eine sehr negative Haltung gegenüber diesen Schutzgebieten ist. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war gut und ist nach wie vor gut. Man muss einfach in der Kommunikation besser werden diesbezüglich. Und dann sehe ich schon die Chancen, dass wir da endlich eine Lösung finden. Und das muss auch jeder verstehen, dass jeder Bauer und jede Bäuerin von Grund und Boden lebt und eine gewisse Bewirtschaftung muss auch möglich sein, damit man auch überleben kann. Das ist so jetzt im Langen die ganze Geschichte, so wie ich sie hatte empfunden, ja. Natura 2000 und das Ende sozusagen ist noch offen.
Ja, da haben wir noch draufgekommen aufs Ende, ja. Das heißt, in den Natura 2000 Gebieten, was ist jetzt eigentlich rechtlich möglich für einen Bauer, der was jetzt Wiesen in einem Gebiet drin hat?
Also es ist im Beschluss 2016 ist eben reingekommen, nicht? Dass praktisch bis diese Düngepläne erstellt sind, bis diese Managementleitlinien umgesetzt sein, die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern erlaubt sein unter Einhaltung des Verschlechterungsverbots. Das heißt, ich darf meine Wiese nicht verschlechtern. Das heißt, dass sie eine andere Pflanzenzusammensetzung hat, auch wie jetzt, nicht? Aber ich sage das so, ist auch wieder ein ganz schwieriger Begriff, weil wenn kein Bewirtschafter weiß, wie seine Fläche eingestuft ist, ja, wie will er denn wissen, was er verbessern oder verschlechtern sollte? Gell? Deswegen sogar sein da derzeit nicht wirkliche Einschränkungen nach meiner Meinung, weil eben diese Düngepläne bis dato nicht erstellt haben werden können. Und der Grund hierfür liegt, dass eben diese Arbeitsgruppen, würde sagen, nicht, sie haben zwar gut gearbeitet und einen Strichpunkt gesetzt, aber das wurde nie gut geheißen, nicht, dass das so in Ordnung geht, und deswegen sind bis heute keine Düngepläne gemacht worden. Also wir wären da durchwegs bereit, das Bringer die Düngepläne zu erstellen dann und da die Bäuerinnen und Bauern zu begleiten. Aber das soll nicht wieder das Gießkannenprinzip sein, dass jeder einfach zum Zug kommt. Nicht? Man sollte schon ein bisschen berücksichtigen, wenn Heintoren da jetzt schon Flächen im guten Zustand hat, so wie sie es sich vorstellen, sage ich einmal, dann lassen wir den wenigstens so weitermachen, wie er bis jetzt bewirtschaftet hat, und machen dem dann nicht Auflagen und irgendwelches Zettelwerk. Mhm. Weil genau den müssen wir ja belohnen, oder muss man auch verstehen, dass die das gut gemacht haben. Also ich würde mich da wirklich nur auf jene konzentrieren, wo vielleicht Handlungsbedarf ist. Und da glaube ich, sind wir nicht mehr bei vielen. Gell? Schon bei einigen, aber nicht mehr bei vielen. Und die anderen sollen einfach normal weiterwirtschaften, wie sie es bis jetzt getan haben. Und wenn das Amt dann sowieso alle 5-6 Jahre ein Monitoring machen sollte, möchte, wie es ausgemacht war, dann stellen sie ja fest, ob sich's verändert oder nicht. Gell? Also was ich auch immer noch dazu sagen muss, man muss auch wissen, dass sich das Klima verändert. Das heißt, auch in den Höhenlagen werden sich zwangsläufig die Wiesen verändern. Also längere Vegetationsperiode, frühere Schnitte und so weiter und so fort. Also auch, sage ich mal, Faktoren, die der Bauer und die Bäuerin nicht beeinflussen kann.
Das klingt mir von mir jetzt schon ein bisschen danach, dass, nennen wir es einmal Sie, die von den zuständigen Ämtern, dass die vielleicht auch zum Teil selber nicht ganz genau wissen, wo es laut ihm jetzt da gut sein soll oder nicht.
Man, so würde ich nicht sagen, also die ganzen Wiesentypen, wie sie eingestuft sein, in Verbrüssel oben, also da gibt's ja die Kodexe, da gibt's die Achtenreiche Bergwiese, da sind sie beschrieben, wie sie sein sollten und so weiter. So glaube ich, ist schon klar. Was eben nicht draußen klar ist, und die Frage ist, ob überhaupt eine flächendeckende Kartierung von unseren Wiesen vorliegt, diese Frage stelle ich mir wirklich, wäre mal das Erste, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr jetzt weiß, das ist eine Achtenreiche Bergwiese, dann war das Erste, dass wir als Beratung oder Sie als Amt ausgehen und dann mal erklären, was das ist, was da für Zeigerpflanzen sind, was da wichtig ist und auf was man aufpassen muss. Und da glaube ich, das ist eine gute Herangehensweise. Nur zu sagen, keine Gülle ist einfach zu wenig. Nicht? Das heißt einfach viel, viel zu wenig. Vielleicht können wir das Thema Gülle ja nachher noch kurz ansprechen. Nicht? Aber ich sage gleich, das ist einfach zu wenig. Man muss das Ganze umfassender machen und muss es entsprechend begleiten. Und dann wird da eine Möglichkeit sein, dass man alle Beteiligten mitnimmt. Wie gesagt, ich bin wirklich überzeugt, und ich kann mich da noch an eine Sitzung erinnern mit dem ehemaligen Landesrat Schuler, wo eben die zwei Biologen, die ganzen Kartierungen gemacht haben, bei den 140 Betrieben bestätigt haben, dass es eigentlich gut ausschaut, so pauschal gesagt.
Der Bring selber, hast du ja schon gesagt, der selber war ja durchaus bereit, die Leute auch zu unterstützen und vielleicht auch ein bisschen die Leute zu erklären, dass es ja nicht in ihm einen Sinn ist, dass da jetzt zu viel gedüngt wird auf die Wiesen, weil wenn zu viel gedüngt wird, dann wird es in die Wiesen auch nicht gut gehen.
Ja, das ist eigentlich ein Thema, unabhängig von Natura 2000, ja, nicht? Also schon seit der Gründung von Bring ist natürlich ein zentrales Thema bei uns die Grünlandbewirtschaftung. Wir haben natürlich viel Grünland und deswegen sind wir in die Beratung relativ schnell tief eingestiegen. Und ein wichtiges Thema ist auch die Düngung. Nicht? Wir machen heute schon Düngepläne für verschiedene Betriebe. Also da zieht man Bodenproben, da macht man auch Analysen von Wirtschaftsdünger, dass man weiß, wie viel ist ein Stickstoff drinnen, wie viel Phosphor, wie viel Kalium. Und stimmt dann die Düngung ab. Also viele sind ja heute schon interessiert, auch die anderen Wiesen optimal zu düngen, angepasst zu düngen, was die Wiese braucht und nicht so viel. Weil etwas ist auch klar, wenn ich zu viel, sage ich mal, Dünger gebe und das noch in Kombination mit der falschen Bewirtschaftung, nicht, dann habe ich als Bauer oder als Bäuerin in Gräschen schon nicht die wertvollen Futtergräser, die Leguminosen, gehen wir verloren oder werden stark zurückgedrängt und in der Folge eine weniger Ertrag und schlechtere Qualität. Also das ist eigentlich ein Kreislauf, den man sich selber als Betriebsleiter gar nicht mag. Und deswegen ist es in keinem Interesse, dass da zu viel oder falsch gedüngt wird. Deswegen, das ist ja nichts Neues. Und das ist ja dann umzulegen auch auf diese Bereiche und ist durchaus machbar. Aber es sollte halt auch klar sein, wenn man das verlangt, dass jemand da diese Kosten dann für die Bauern und Bäuerinnen tragen sollte und die dann wieder selber das alles stemmen müssen. Also das, glaube ich, ist auch ein Punkt, dass man sagt, okay, ich sage mal vielleicht die Bodenproben oder solche Dinge, sollte man schauen, da irgendwelche Entgegenkommen zu haben oder wie auch immer, dass einfach da auch eine entsprechende Unterstützung da ist. Mhm. Weil die Kosten sind da nicht so gering und das kostet doch einiges.
Sagen wir so, das Problem, wo das Thema Gülle in der Gesellschaft draußen, also dem, was jetzt nichts mit Landwirtschaft zu tun hat, verursacht, hängt ja auch wieder mit zusammen, damit, dass man bei der Landwirtschaft halt einfach sieht, was da getan wird und was jemand tut. Und im Fall von der Gülle halt riecht, was jemand tut. Das ist das wahrscheinlich, wo viele Probleme haben. Gibt es eine Alternative auch? Außer, dass man die Gülle auf die Wiesen ausbringt. Und wenn ja, ist das keine Alternative für die Natura 2000 Gebiete?
Ja, da vielleicht ist auch wieder gut, wenn ich ein bisschen aushole, weil da hat Südtirol, das Ressort Landwirtschaft, muss ich sagen, schon die Hausaufgaben gemacht. Immerhin, wenn man es ein bisschen vergleicht mit anderen Regionen Italiens, mit anderen Gebieten in Deutschland, in Österreich oder wo auch immer. Also was für eine Besonderheit, sage ich einmal, hat Südtirol schon eingeführt, was wir in anderen Gegenden überhaupt nicht finden. Das erste war einmal, man hat die Düngung den Höhenstufen angepasst. Das heißt, es ist nicht nur so wie vielen anderen Orten, dass du hast, so und so viel Stickstoff pro Hektar dürfte rausbringen, unabhängig von der Höhenstufe. Bei uns ist schon seit Jahrzehnten berücksichtigt worden, umso höher die Flächen sein, umso weniger darfst du düngen, maximal gesagt. Also das heißt, da ist schon berücksichtigt worden, dass in höheren Gegenden weniger Ertrag ist und damit auch weniger Dünger gebraucht wird. Und das hat man praktisch schon sehr früh umgesetzt. Und wenn unsere Bäuerinnen und Bauern um Förderungen ansuchen, dann müssen sie sich da penibelst dran halten, weil sonst werden ihnen die Förderungen gestrichen. Nicht? Also das ist ein Punkt gewesen. Und eine zweite Sache, was mir immer sehr gut gefällt, ist die Freiwilligkeit. Hat man eine Förderung eingeführt, dass wenn der Betrieb auf eine gewisse Anzahl gegenüber dem Gewässerschutz an Großfeinheiten verzichtet, dann kriegt er eine zusätzliche Förderung, muss aber zudem auf Mineraldünger verzichten und auf Herbizide. Das ist eine Förderung, die gibt es jetzt auch schon sehr lange. Und mittlerweile so zwischen 70% und 80% der Betriebe machen da freiwillig mit. Das heißt, sie haben einen niedrigeren Viehbesatz als überhaupt vorgesehen und es wird keinerlei Herbizid und Mineraldünger eingesetzt. Also das waren einmal zwei, sage ich einmal, Sachen, die was schon sehr da geholfen haben, dass das Ganze einen guten Weg genommen hat. Und wer sich noch erinnert, dass ich kann mich noch erinnern, als kleiner Bub, da sind unter dem Balkon bei uns die Mineraldüngersäcke gewesen, also in die 80er und 90er Jahre, ist in der Berglandwirtschaft noch sehr, sehr viel Mineraldünger eingesetzt worden. Mhm. Geil. Und durch diese Förderung, was ich vorher genannt habe, hat man das eigentlich da richten, dass das aufgehört hat. Und was auch noch oft gewesen ist, dass man den Mineraldünger eingesetzt hat in die Ort, die was schwer erreichbar waren, wo der Transport teuer war. Und was waren das für Flächen? Das sind genau oft diese Flächen geworden, was heute Natura 2000 sein. Ich sage einmal, vielleicht hat früher in das Reise Almarik da recht viel Wirtschaftsdünger auch geführt, weil es einfach zu teuer war und ja, die Mechanisierung nicht gegeben war. Dann hat man den Mineraldünger aus Augen gebracht. Nicht? Und ob es dann besser ist oder nicht, lasse ich jeden selber beurteilen. Gell? Und deswegen sage ich, spielt der Mineraldünger keine Rolle. Also sei ich keine Alternative bei uns in Südtirol, um es zu nennen. Und da vielleicht möchte ich mal erklären, Heint, ich weiß, da hochen viele Bäuerinnen und Bauern zu, aber vielleicht auch der eine oder andere einmal erklären, was überhaupt Wirtschaftsdünger sein. Gell? Also wenn man auf der Universität studiert, dann wird einem einmal klar gemacht, dass der Wirtschaftsdünger sehr was Wertvolles ist. Natürlich ist die Universität für Bodenkultur nahe großen Ackerbaugebieten, wo Dünger Mangelware ist und wo sozusagen ein Mist, ein Jauche, ein Gülle wirklich einen Wert hat. Also den kannst du auch verkaufen, weil der steht in Konkurrenz zu Mineraldünger praktisch. Nicht? Also das heißt, Wirtschaftsdünger sind die Ausscheidungen für die Tiere. Und da gibt es eben drei Arten, Mist, Jauche und Gülle. Gell? Diese drei Arten ist, und da ist ganz einfach, Gülle ist nichts Schlechtes, Gülle ist nur die Gemisch aus Jauche und Mist. Das ist Fakt. Und dann gibt es in Südtirol noch die Besonderheit, das gibt es auch in vielen anderen Orten nicht. Wir haben oft in Steillagen gibt es das, sage ich einmal, dass man kurz vor der Ausbringung wird gemischt in die Jauche, gemischt und dann sagt man umgeschwemmt wird, das ist in die Steilgebiete, wo sie noch mit der Verschlauchung arbeiten. Das heißt, die haben zuerst lange Zeit das getrennt mischt und die Jauche und die ist noch zusammen und danach bringt sie es aus, ist aber noch eine auch Gülle. Also diese drei Wirtschaftsdünger achten, also das hängt davon ab, wie die Aufstellung haben, gibt es alle drei schon wirklich lange, also auch der Güllebetriebe gibt es schon seit 50 Jahren. Aber natürlich jetzt durch die Änderungen in der Tierhaltung, durch die Forcierung des Laufstalles, kommt immer mehr Gülle, festmischt und die Jauche wird zurückgedrängt, das ist eher mehr Gülle. Wieso? Hat arbeitstechnische Gründe, ist billiger, ich habe nur ein System, ich brauche eine Güllefassel, um das auszubringen, wenn ich beides habe, dann brauche ich einen Miststreuer und eine Jauchefassel. Also das sind rein rechnerische Dinge, wieso man das macht. Von der Stallhaltung kann man beides machen. Also es gibt genug Laufställe, was auch festmischt und die Jauche machen. Also das ist jetzt nicht einschränkend aufs Stallsystem, aber natürlich, jeder muss seine Rechnung selber machen und wenn das für mich günstiger ist, dann muss das auch erlaubt sein. Und wie gesagt, wir reden da immer noch von einem organischen Dünger für unsere Tiere. Was schon möglich ist, und da haben einige Betriebe angefangen, aber das ist jetzt wieder ein zusätzlicher Kostenfaktor, ist die Gülle zu separieren. Also ich drücke die Gülle durch verschiedene große Siebe, erhalte dann einen festen Anteil, ich tue praktisch nichts anderes, was die anderen kurz vor der Düngung tieren, mischt und die auch zusammen, tue ich da wieder im umgekehrten Sinn, dann kriege ich einen festen Anteil und kriege einen flüssigen Anteil. Der flüssige Anteil nennt man der Dünngülle, der rinnt viel leichter an und verschmutzt er weniger und der feste Anteil kann dann ausgebracht werden, wie er mischt. Hat gewisse Kosten, die was es bringt, und da habe ich jetzt einmal ein bisschen nachgeforscht. Also in der Stunde schafft man 12 bis 15 Kubikmeter zu separieren. Die Kosten pro Stunde liegen bei 50 Euro und da gibt es meistens eine Anfahrtspauschale von 150 Euro und da wird er dann vorausgesetzt mit diesen Preisen, dass man 10 Stunden durch am Betrieb dann separiert. Gell? Also man sieht schon, das ist nicht ohne, das ist ein erheblicher Kostenfaktor und da auch wieder, wenn man das von Bäuern und Bauern verlangt, dann muss man da eine entsprechende, sage ich mal, finanzielle Unterstützung oder muss irgendein Anreiz geschaffen werden, dass sie das tue, weil ich meine, das ist eine zusätzliche Geschichte. Es wird heute schon überbetrieblich angeboten über Maschinenring, also es ist heute da, aber natürlich ist es auch zu bezahlen am Ende des Tages. Und was man auch noch sagen muss, es ist ja ganz schön, wenn ich so oft rede, Straßen mit Bauern, kürzlich hat mir einer erzählt, der hat ein neues Güllefassel gekauft, ist neu vom Berg heimgefahren und da ist ein Leit neben der Straße gestanden und da haben sich die Nase zurückgehört, wo er vorgefahren ist, obwohl das Güllefassel noch nicht einen Kubikmeter Gülle gesehen hat.
Ja, ganz verrückt
gewesen. Da ist einfach schon der Eindruck, wenn man es sieht, gell, ist einfach, wie soll ich sagen, ja, löst in die Personen was aus, in die Menschen was aus und das assoziiert gleich was Schlechtes. Right? Aber ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass bei uns so viel Wirtschaftsdünger ist, so wenig Mineraldünger in der Berglandwirtschaft eingesetzt wird. Also ich würde das eigentlich als großen Erfolg verzeichnen. Wo wir sicher noch Aufholbedarf haben, ist in der Technik der Ausbringung, bodennahe Ausbringung. Da haben wir ein sehr gutes Beispiel, wie die Biogasanlage in St. Lorenzen, die da im Gebiet im Raum Bruneck das sehr, sehr gut machen. Und ist natürlich immer vorausgesetzt, flache Flächen, natürlich im Steilen ist das Ganze wieder was anderes. Aber wie gesagt, einmal zusammenfassend zu sagen, Gülle ist nichts Böses und mischt und die Jauche auch nicht. In der Handhobung ist sicher die Jauche die erste Herausforderung, weil es das aggressivste ist und das, sag ich mal, für den Stickstoffgehalt einfach die höchsten Werte hat. Also ist eigentlich das Schwierigste zu machen, da ist Gülle und mischt viel einfacher.
Ist ja auch gut, dass uns andere Leute auch zulassen, nicht nur Bayern und Bauern. Und wenn die Bayern und Bauern was uns zulassen, dürfen wir sie ja gern weiterleiten. Und deswegen würde ich ganz gern vielleicht über andere Themen sprechen, was oft einmal so geäußert werden von anderen Verbänden, von Leuten, die in der Landwirtschaft sagen, wie sie zu arbeiten haben. Unter anderem gibt es da so Stimmen, wie was sagen, das Südtiroler Viehwirtschaft hat überhaupt viel zu viele Viecher, also viel zu hohen GVE-Besatz. Kauft fast ganze Futterleute zu, deswegen gibt es da so viel mehr Gülle und als mögliche andere und was auch noch, sagen wir so, eine gewisse Sturheit in der Landwirtschaft vorwerfen, weil sie einfach sagen, nein, die wollen jetzt nicht anders haben, weil sie sollen so gemacht haben. Lassen sich solche Argumente fachlich entkräften oder ist es eine vergebene Mühe?
Also für so pauschale Aussagen, aus dem halte ich sowieso nichts und kann auch nichts so gewinnen. Ich bin ein Naturwissenschaftler und arbeite mit Sohlen und nehme Belege her und prüfe die Quellen auch, um zu schauen, ob das passt. Also ich habe vorhin den Gewässerschutz umgesprochen, ein kurzes Beispiel. Also in tiefen Lagen, das heißt bis 1250 Meter, darf man 2,5 Großvieheinheiten, nehmen wir es pauschal, 2,5 Kierhalten pro Hektar. Nicht? Beim Bring haben wir mittlerweile über 2000 Mitglieder und der durchschnittliche Viehbesatz ist 1,7 Großvieheinheiten pro Hektar. Da sieht man mal, wie weit wir von der Maximalgrenze entfernt sind. Und ich glaube, mit 2000 Mitgliedern bilden wir schon eine gute Datengrundlage, dass man sagen kann, wie es in Südtirol ausschaut. Wir haben natürlich Betriebe, was intensiver bewirtschaften, aber auch sehr viele Betriebe, was extensiver bewirtschaften. Die intensiveren Betriebe sind ja die, die oft in Gunst gelogen sind, die was auch die Möglichkeit haben, Mais anzubauen, was auch richtig ist, dass sie selber die Energieversorgung sicherstellen können am Betrieb. Also wir haben sicher im Querschnitt alles, aber der allergrößte Teil, bin ich überzeugt, hat einen Viehbesatz deutlich unter dem vom Gewässerschutz. Zudem muss man sagen, hat auch die Milchwirtschaft vor 5 Jahren eine flächenbezogene Produktion eingeführt, die was auch zu gewissen Reduktionen geführt hat an Rindern und das auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das wird man ja nirgends finden. Also, dass ein Milchhof eine flächenbezogene Produktion einfordert und diese auch kontrolliert und da wirklich maßgeblich dazu beiträgt, dass es auch umgesetzt wird. Das hat auch wieder dazu beigetragen, dass eigentlich der Viehbesatz nicht da ist, wie manche behaupten, sondern dass wir sicherlich deutlich darunter liegen, wie wir alle meinen. Und auch wenn man sich die Zahlen anschaut, die was mir alle ein bisschen, sage ich mal, nicht glücklich machen, wie gesagt, bin Naturwissenschaftler und da schaut man gerne Statistiken an. Und da sieht man halt, dass wir in den letzten 20 Jahren bei den Rindern einen Rückgang um 18% haben. Der Flächenrückgang, also für die Futterflächen, ist im gleichen Zeitraum 5,7% zurückgegangen. Verschiedene Gründe für die Flächen, Auflassung, dass sie nicht mehr bewirtschaftet werden, aber auch verbaut, wie auch immer. Aber da sieht man schon einmal die große Diskrepanz. 18% sind immerhin 26.000 Stück Rinder, nicht? Das heißt nicht. Und zudem muss man auch noch sagen, dass die Milchviehbetriebe um ein Drittel genommen haben und die Milchproduktion oder Anlieferungsmenge von 20 auf 24 um 10% zurückgegangen ist. Also sämtliche Zahlen, die was man sich da umschaut, sprechen eine andere Sprache. Und wie gesagt, wir als Bring sein draußen und wissen auch, was läuft. Und deswegen kann ich das nur zurückweisen und das stimmt einfach nicht. Ich habe dann bei der letzten Meldung auch versucht, diese Statistik zu finden. Haben sie nicht gefunden, die zitiert worden ist, aber hätte mich auch gewundert, von wo sie die Daten hernehmen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, eins ist, was gesetzlich erlaubt ist und das, was die Wirklichkeit ist. Und dass wir weniger Stickstoff pro Hektar einsetzen als wie die Österreicher, wenn man es richtig liest, und weniger als in der Boebene unten, das ist ja auch Fakt.
Es ist ja schon rein rechnerisch. Ich glaube, es gibt ja zum Beispiel für Heilmilchbetriebe gilt ja, dass sie nicht, glaube ich, nicht mehr dürfen zukaufen als 30% Kraftfutter. Und wenn man sagen will, jetzt von diesem ausgehen und davon Schnitt von 60% kommen, was da vorgeworfen worden ist, dann müssen ja die anderen fast komplett zukaufen.
Also für die 4000 Milchviehbetriebe haben wir 1600 Heilmilchbetriebe und die dürfen maximal 25% an Kraftfutter einsetzen. Auch das ist natürlich, wie soll ich sagen, auch wieder etwas, was eigentlich klar ist. Und da muss man auch vielleicht verstehen, wieso kaufen oder sollten denn oder müssen denn unsere Bauern und Bauern Kraftfutter zukaufen. Erstens einmal, wie es in gewissen Berichten drinnen steht, dass es sagen wir Soja oder das Eiweißfuttermittel von Übersee herkommt in Südtirol, ist auf alle Fälle nicht der Fall. Das ist europäische Soja. Wenn nicht überhaupt italienische Soja, gell, haben wir zu sagen. Aber wieso kauft denn eigentlich ein Betrieb Kraftfutter dazu? Ist Grünland, ist Hai, ist Agromat, wenn es noch getrocknet ist, die Silage, das sind Eiweißträger, die haben Proteine drinnen. Und damit die eine optimale Verdauung haben im Bonzen für die Tiere, brauche ich auch Energie. Energie ist Zuckerstärke. Und deswegen wird nur eine Getreidemischung zugesetzt, wo halt von mir aus Futtermais drinnen ist oder Weizen. Getreide oder Agrärste oder was auch immer, um eine ausgewogene Fütterung zu haben. Also das heißt, man versucht ja nur die Fütterung so zu machen, dass sie ausgewogen ist. Und das ist auch der Grund, dass in Grundschlagen Mais angebaut wird. Mais ist eine gute Ergänzung zum Grünlandfutter. Nicht? Also das bringt Energie und das andere bringt Eiweiß und da kann ich noch eine optimale Ration zusammenstellen. Ja. Das ist, glaube ich, der Grund. Aber dass man jetzt da spricht von 50% Zukauf, nicht? Da müssen wir uns einmal unterhalten, von was reden wir, von 50% Zukauf, reden wir von Energiezukauf, ja, da können wir drüber reden, wenn wir wenig Energie bei uns drinnen haben. Wenn wir von Proteinzukauf reden, dann ist das natürlich eine andere Geschichte, aber das steht ja dann nicht so genau drinnen, nicht? Was Sie meinen, ich sage so, es ist keiner daran interessiert, viel zuzukaufen, denn die sind mittlerweile auch sehr, sehr teuer geworden, diese externen Futtermittel, die was man da zukauft. Und das ist auch der Grund, wieso sich jetzt ein bisschen die Maisanbaufläche ausweitet, weil es eben so teuer geworden ist. Und der Bauer versucht noch in erster Linie, sage ich einmal, sein Futter auf seine Flächen zu produzieren, weil das ein natürliches Günstigste ist. Und dass man das vielleicht auch nicht missversteht, wenn du dann Weizen drin ist im Kraftfutter. Also ich war auch längere Zeit, wie gesagt, in Wien, in Niederösterreich, sind große Anbaugebiete, Ackerbaugebiete. Da wird nicht jedes Jahr gelingen, einen Brotweizen anzubauen. Der schafft dann die Qualitätskriterien nicht und dann landet er in den Futterweizenbereich. Nicht. Wird nicht verschmissen, sondern dient dann da. Das ist noch nicht Nahrungskonkurrenz zum Menschen, sondern das heißt einfach, die Qualität hat nicht gepasst und deswegen gebe ich es in einen anderen Bereich rein.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema, was auch mit Vorwürfen zu tun hat und da kommen wir auch wieder zurück zur Gülle und zum Thema Natura 2000. Und ein Vorwurf, was da ist, ja, es darfst du jetzt keine Gülle ausbringen, weil es macht die ganze Biodiversität kaputt, was da auf der Wiesen passiert. Was kann man auf das Argument antworten?
Also da müssen wir mal beginnen und sagen, also dass es diese Biodiversität überhaupt gibt in den Grünflächen, ist dem Menschen zu verdanken. Wenn der nicht eingegriffen hätte, praktisch die Grünlandflächen damals geschaffen hätte und heute eben bewirtschaftet wird für unsere Leute draußen, dann gäbe es diese Biodiversität nicht. Auf so Wiesen können bis zu 60 verschiedene Arten vorkommen, nicht? Das ist viel artenreicher als so jetzt ein reiner Wald. Gell? Also das muss uns alle bewusst sein. Wenn das nicht mehr bewirtschaftet wird, wenn das aufgeben wird, dann wird das sukzessive, sage ich mal, wieder zurückgeführt in Strauchgebiet, verwaldet dann und verarmt dann auch in der Biodiversität. Also dass der Bauer ein Zerstörer von Biodiversität ist, ist sicher nicht, sondern das Gegenteil, er fördert eigentlich die Biodiversität. Und in Südtirol können wir beobachten, dass sehr, sehr viele Südtiroler Betriebe eine abgestufte Wiesennutzung haben. Das heißt, die haben bereichsübergreifend durch verschiedene Nutzungsformen, die sie eigentlich die Biodiversität fördern. Was heißt das? Also die niedrigen Flächen, was hofnahe sein, das sind bewirtschaftet früher, Maat früher, du ja zwischen die Schnitte düngen, also mit Gülle oder Jauche, mit einem Flüssigdünger und schau optimal rauszuholen, was geht, mittelintensiv bis intensiv. Diese Wiesen sind natürlich noch auch ärmer an Biodiversität. Und dann noch nie in verschiedenen Höhenlagen meine Wiesen und sie die auch noch haben, komme ich eben später. Und durch diese abgestufte Bewirtschaftung und nie verschiedene Arten an Biodiversitäten in meinen Wiesen und dann somit teilweise das ganze Spektrum vorhanden. Viele haben auch Almwiesen und so weiter. Also eigentlich stellen wir sicher, dass eben die Biodiversität auf den Feldern da ist und auch bleibt, indem wir sie mähen. Und es ist auch, sage ich mal, förderlich, auch für extensive Wiesen, dass man sie natürlich in Maßen düngt, aber auch mäht, damit die Biodiversität erhalten bleibt. Wenn man das nicht macht, wenn man gar nichts mehr düngt und alles einstellt, dann führt das auch zu einer Verarmung an Biodiversität. Also wenn man es nur mäht und nichts mehr düngt. Also eine leichte Düngergabe ist immer notwendig, auch bei sehr extensiv geführten Wiesen. Und es ist auch so, sagen wir mal, wenn man es zweijährig mäht, die ganz extensiv, ist das in Ordnung, aber länger aussetzen sollte man nicht. Das ist ja verschiedene Förderungen in der Landschaftspflegeprämie auch berücksichtigt. Und es ist auch teilweise bei den artenreichen Bergwiesen und so ist auch berücksichtigt, dass man eine gewisse Düngung machen sollte, muss, damit es bleibt. Also ich glaube, der Bauer und die Bäuerin seien diejenigen, die das erhalten, die verhindern, dass alles zuwächst. Und wenn man sich das historische Kataster anschaut in Südtirol, das ist ja verfügbar, das kann ja jeder einsehen, Da sieht man einmal, was wir eigentlich schon verloren haben an Biodiversität in Südtirol, wie viele Flächen schon zugewachsen sind, was heute nicht mehr bewirtschaftet werden. Und wo wir so ganz stark jetzt sehen, auch durch einen starken Rückgang von den Rindern, dass auch die Auftriebszahlen auf die Alben in Alba geringer werden und auch durch den Druck des Zuwachses immer mehr wird. Und das ist etwas, was noch wieder sehr teuer ist. Also da wird wieder entstraucht, da wird wieder viel Geld eingesteckt, dass man das offen erhaltet. Viel besser wäre es, wenn man genug Tiere hätte, dass man die Sachen offen erhalten und somit auch die Biodiversität fördert. Also wie gesagt, der Bauer ist eigentlich Garant und die Bäuerin, dass wir viel Biodiversität auf die Höfe haben. Und viele leben das eigentlich unbewusst von unseren Leuten draußen durch ihre Bewirtschaftungsform, durch die abgestufte Bewirtschaftung, dass sie eigentlich ganz verschiedene, viele Biodiversitäten am Hof haben.
Das heißt, kurz gefasst, es ist nicht so, dass der Bauer daran schuld ist, dass die Biodiversität zurückgeht, sondern dass wir einfach weniger Viecher sind als früher.
Ja, also es ist, also wenn man die Almen anschaut, sicher, also da wächst es ja rasant schnell zu, also da mag man ja auch der Foto vor 10 Jahren anschauen und heute anschauen, dann weiß man ja, was los ist. Wie gesagt, auch mit dem mit den Temperaturänderungen, Klimawandel, längere Vegetationsphasen und so weiter, also das spielt natürlich alles mit rein. Ich glaube, wenn wir viel Biodiversität wollen, dann müssen wir schauen, dass wir viele haben, was Viehwirtschaft betreiben, dass wir genug Rinder da oben, genug Schafe, Ziegen, Pferde, was auch immer, Nutztiere, dass das offen bleibt und dass sich die Leute darum kümmern. Dann muss es auch erlaubt sein, dass jeder von seinen Flächen auch ein Produkt produziert, das er verkaufen kann und da sozusagen dann einen Wert sieht in dem, was er tut. Wir sind keine Landschaftspfleger, die Bäuerinnen und Bauern sind Lebensmittelproduzenten und das sollte auch das Kerngeschäft zukünftig sein.
Das sehen wir alle genauso, zumindest bei uns da im Haus. Letzte Frage vielleicht noch, was kommen wir zum Ende von unserem Gespräch. Kommen wir nochmal zurück zu der Debatte, wo es jetzt ja alle mal läuft. Und man hat ein bisschen den Eindruck, dass die Fronten da ziemlich verhärtet sind. Siehst du die Möglichkeit, dass es da irgendwann einmal zu einer Lösung kommt, mit der alle zufrieden sind? Oder müssen wir damit leben, dass das verhärtete Fronten sind?
Also ich bin immer ein positiv eingestellter Mensch und ich bin überzeugt, dass es eine Lösung geben wird. Und der erste, wichtigste Schritt, was einmal ist, dass man einmal die betroffenen Grundeigentümer mit einbezieht, ein Vertrauen wieder aufbaut, die Unzufriedenheit abbaut, in die Diskussion mit ihnen kommt und eben auf Augenhöhe einfach diskutiert und nicht von oben herab anschafft, was ich auf meiner Fläche zitiere. Ich glaube, die Bäuerinnen und Bauern sind die Ersten, die was ein Verständnis dafür haben für gewisse Dinge. Wenn man dann Kompromisse schafft, die was für alle gut gehen, dann glaube ich, ist das schon möglich. Nicht? Die Sache, was jetzt wieder gelaufen ist, mit der Ende 2024, mit dem Beschluss, dass wieder niemand eingebunden worden ist, kriegst du nicht was vor den Kopf geknallt. Das ist genau das Gegenteil, was gut tut. Aber nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, mit dem Landesrat Brunner und da mit dem Landesrat Walcher zusammen wird man da eine Lösung finden, sich zusammensetzen an einen Tisch und dann weitermachen. Und ich bin überzeugt, und das wird da bestätigt werden, dass die allermeisten Flächen, die draußen für unsere Leute bewirtschaftet werden, heute schon einen guten Erhaltungszustand haben und die überhaupt nichts anderes tun müssen, wie das so weitermachen, wie sie getan haben. Und die paar Prozent, was vielleicht nicht so in den Rahmen sein, dann werden wir auch eine Lösung finden und werden wir begleiten, dass wir das umsetzen. Also ich glaube, da sind wir alle gefragt, auch der Bauernbund natürlich in erster Linie. Und da wir als Beratung werden unseren Anteil leisten, aber es wäre für alle Beteiligten gut, wenn man endlich einen Schlussstrich da setzt, diese Diskussion oder schließt und dann mal ins Umsetzen geht und nicht klar Papiere wälzt und produziert, sondern vielleicht auch mal draußen etwas dementsprechendes umsetzt, das noch wirkt. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge und bin der Meinung, Debatten gehen gut, aber wir müssen schauen, dass wir als Landwirtschaft uns damit beschäftigen, zusammen mit den anderen und dann wird das agieren. Und wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass unsere politischen Vertreter, die zwei Landesräte, da eine gute Lösung finden werden und die Marschrichtung vorgeben werden.
Christian, das ist ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir da vorbeizuschauen und mal über das Thema mal ausgiebig und fachlich von dir zu reden. Wie gesagt, ich hoffe, dass das, was wir jetzt da heute geredet haben, schon natürlich viele Bäuerinnen und Bauern lösen, aber natürlich auch viele andere. Und nachher kennst du vielleicht alle ein bisschen besser aus. Danke dir, Christian, für deine Zeit und wir kommen ja mal wieder miteinander zu dir. Also bis zum nächsten Mal noch heute einfach.
Ja, danke dir, Bernhard, und in alle Wünsche noch einen schönen Tag. Und wenn du Fragen habt, gerne melden bei mir. Vielen Dank.
Zum Abschluss unserer Folge noch ein kleiner Ausblick auf die Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint. Es geht dort zum einen natürlich um die Tagung Frauen in der Landwirtschaft, die vergangene Woche in Bozen stattfand. Wir verabschieden uns diesmal von Matthias Gauli, der einige Jahre lang als Uniprofessor hier in Bozen war und jetzt seine Karriere in Wien fortsetzt. Wir blicken zurück auf 20 Jahre Qualitätszeichen Südtirol und natürlich auf die Osterochsenversteigerung des Kofi. Heute sage ich nicht, dass wir uns erst in 2 Wochen wieder hören, denn wir haben auch eine Überraschung für euch vorbereitet. Wir hören uns schon in 1 Woche wieder mit einer ganz besonderen Folge, passend zum Osterfest. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten, also auf Wiederhören in 1 Woche bei Zurglust, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.